Die Bundesregierung arbeitet daran, im Jahre 2023 zum Regelfall der Schuldenbremse des Grundgesetzes zurückzukehren. In den Folgejahren ist es mein Ziel, die deutsche Schuldenquote zu reduzieren.
Das war Christian Lindner, der seit Ende letzten Jahres Finanzminister in Deutschland ist. Und was er ankündigt, das ist eine Rückkehr zu einem politischen Instrument, das während Corona ausgesetzt war, der Schuldenbremse. Aber was ist das denn überhaupt und warum gibt es sie? Was spricht für sie, was gegen sie? Und warum sollst du dich unbedingt dafür interessieren? Das erfährst du jetzt bei mir, Julius Seibt.
Und mit mir, Sophia Rauchhaus. Das hier ist M94.5 to go.
M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
Schuldenbremse also. Bevor wir die Pros und Cons diskutieren können, müssen wir zuerst mal klarstellen, was das eigentlich genau ist. Unsere Kollegin Dana weiß zum Glück Bescheid.
Wie viele andere Länder auch, nimmt Deutschland immer wieder Kredite auf, wenn die Steuereinnahmen nicht ausreichen, um die Ausgaben des Staates zu zahlen. Das Vorgehen sorgt dafür, dass sich der Staat zunehmend verschuldet. Nach der Finanzkrise im Jahr 2010 ist es soweit gekommen, dass die Staatsverschuldung bei über 2 Billionen Euro gelegen ist. Worauf es aber eigentlich ankommt, wenn über Schulden gesprochen wird, ist nicht der konkrete Wert, sondern die Staatsschuldenquote. Diese gibt das Verhältnis zwischen den Schulden und dem Bruttoinlandsprodukt an. Sie ist damals bei 82% gelegen, obwohl die Europäische Union ihren Mitgliedern die Vorgabe gibt, dass die Quote bei maximal 60% liegen darf. Um dem wieder gerecht zu werden, hat Deutschland schon 2009 die Schuldenbremse beschlossen. Sie ist 2 Jahre später in Kraft getreten und besagt, dass die Neuverschuldung des Bundes bei nur maximal 0,35% des Bruttoinlandsprodukts liegen darf. Und das zeigt Wirkung. Die Staatsschuldenquote ist im Jahr 2019 auf unter 60% gesunken und liegt damit wieder innerhalb der Vorgabe der Europäischen Union.
Die Schuldenbremse ist also wie eine Art Obergrenze fürs staatliche Schuldenmachen. Mehr als diese 0,35% des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr sind verboten.
Ganz genau. Und das ist dem deutschen Staat sogar so wichtig, dass er die Schuldenbremse nicht einfach als normales Gesetz beschlossen hat, sondern sie wurde ins Grundgesetz eingeschrieben. Damit kann sie auch nicht einfach mal eben wieder abgeschafft werden, sondern dafür bräuchte es dann schon eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag.
Naja, was ich jetzt nur nicht ganz verstehe, wenn die Schuldenbremse so ein wichtiges Gesetz ist und sogar im Grundgesetz festgeschrieben ist, wie kann es dann sein, dass sie jetzt während der Corona-Pandemie einfach mal ausgesetzt wurde?
Gute Frage, und die habe ich auch Rüdiger Bachmann gestellt. Der ist Professor für Wirtschaftswissenschaften an der University of Notre Dame in den USA. Ich persönlich kenne ihn eher von seinen Auftritten bei Markus Lanz und er hat mir ein paar Fragen zur Schuldenbremse beantwortet.
Die Aussetzungsregelung ist bei Katastrophen, bei Notfällen im Grunde genommen. Deswegen hatte man in den letzten Jahren bei der Corona-Krise zum Beispiel hat die Schuldenbremse nicht gezogen, weil man eben gesagt hat, vernünftigerweise, wenn es wirklich eine Krise gibt, eine Katastrophe gibt, ein Desaster gibt, dass der Staat mit teuren Staatsausgaben abwenden muss, dann macht es keinen Sinn, da so eine Schuldenbremse einzuziehen.
Du siehst also, in Krisenzeiten kann die Schuldenbremse auch mal ausgesetzt werden, damit der Staat die BürgerInnen unterstützen kann. Mhm. Mit den Schulden, die Deutschland während Corona gemacht hat, konnten dann zum Beispiel GastronomInnen unterstützt werden, die ihre Restaurants schließen mussten und ohne staatliche Hilfe wahrscheinlich massenhaft pleite gegangen wären.
Ja, verstehe. Und jetzt ist aber ja die Zeit des Lockdowns vorbei, hoffentlich zumindest. Man weiß ja nie. Deswegen also will die Regierung die Schuldenbremse 2023 auch wieder jetzt einhalten, oder?
Genau. Die Schuldenbremse soll zurückkehren und das hat auch gute Gründe, wie Rüdiger Bachmann weiß.
Im Normalfall sind höhere Schulden zukünftige höhere Steuern. Das ist so. Und wenn Sie mal zukünftig dann Steuerzahler sein werden als Student heute oder als Schüler, dann bedeutet es einfach, dass Sie eine höhere Steuerlast haben als anderweitig. Also wenn diese Schulden nicht gemacht worden wären.
Und genau das ist eines der wichtigsten Argumente der BefürworterInnen der Schuldenbremse. Generationengerechtigkeit. Denn sie sagen, die Schulden von heute sind oft die Steuern von morgen. Und die Ausgaben von heute bringen den SteuerzahlerInnen von morgen, also jungen Menschen, herzlich wenig.
Es kann schon sein, dass Politiker heute, damit sie wiedergewählt werden, schnell Schulden machen wollen, vielleicht irgendwelche Rentengeschenke an die Rentner geben, aber von denen die junge Generation nichts hat. Das kann passieren, gerade in einem Land, in die Demografie so ist, dass eben der entscheidende Wähler 50 oder 60 ist. Das ist eine reale Gefahr.
Klingt logisch. Also ich muss sagen, ich werde hier noch zum richtigen Fan der Schuldenbremse.
Ja, das wird sich aber vielleicht gleich ändern, denn es gibt auch einiges, das gegen die Schuldenbremse spricht. Es gibt auch ein paar Schattenseiten.
Ja, klar.
Das Problem besteht nämlich auch darin, die Schuldenbremse blockiert nicht nur unseriöse Wahlgeschenke und staatliche Verschwendung, sondern auf der anderen Seite auch oft sinnvolle Ausgaben.
Wenn die Schuldenbremse dann dazu führt, dass heute Investitionen unterbleiben, zum Beispiel in die Klimatransformation, aber auch andere Investitionen, Digitalinvestitionen, wie auch immer Bildungsinvestitionen, wenn die heute unterbleiben, schadet es natürlich auch der zukünftigen Generation.
Und so ähnlich sieht das auch Maurice Höfgen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag. Daneben ist er aber auch in den sozialen Medien ziemlich aktiv zu Finanzthemen und gerät dabei auch öfter mal mit anderen ÖkonomInnen aneinander. Eines seiner Themen, der Kampf gegen die Schuldenbremse. Die hält er nämlich für ziemlichen Quatsch.
Die Schuldenbremse macht staatliche Haushaltspolitik zum Selbstzweck. Der Zweck der Haushaltspolitik wird dann nur, diese Bremse einzuhalten. Ja, eine politische Regel, die man sich selbst gegeben hat. Dabei wird die Politik aber blind, was die realen Bedürfnisse angeht.
Ja, harte Worte.
Ja, und diese realen Bedürfnisse sind auch nicht wenige. Wir haben die Klimakrise, wir haben einen schrecklichen Krieg mitten in Europa und wir haben eine Inflation, die besonders die Ärmsten hart trifft. Deswegen sieht Maurice Höfgen riesigen staatlichen Handlungs- und Investitionsbedarf und dafür sollte der Staat auch Schulden aufnehmen.
Moment, jetzt muss ich immer mal dazwischen grätschen. Maurice Höfgen meint, der Staat müsse jetzt Geld investieren, um gegen die Inflation zu kämpfen?
Genau.
Aber das ist doch Unsinn. Inflation bedeutet ja, dass Geld an Wert verliert und alles teurer wird. Jetzt denke ich mir, wenn der Staat jetzt durch Investitionen noch mehr Geld in Umlauf bringt, dann wird Geld weniger wert, alles wird noch teurer und die Inflation wird sogar noch befeuert, oder nicht?
Ja, guter Punkt an sich. Und genauso sieht das auch unser Finanzminister. Der sagt, die Schuldenbremse ist auch eine Inflationsbremse. Ein Beispiel, wenn der Staat viel Beton nachfragt, um seine Gebäude zu sanieren, dann wird Beton auf dem Markt auch für jeden anderen teurer und die Inflation steigt.
Ja genau, logisch. Aber wie kommt jetzt Maurice Höfgen auf den Gedanken, dass mehr staatliche Investitionen gegen die Inflation helfen?
Naja, es kommt auch immer darauf an, wie und worin genau der Staat investiert. Die aktuelle Inflation hat ja einen ganz klaren Treiber, die teurer gewordene Energie.
Einerseits sehen wir ja, dass wir Inflation haben, weil vor allem Putin das Gas gerade teurer macht. Und wenn Gas teuer wird, wird Strom teuer. Und wenn Gas und Strom teuer sind, wird alles teurer, wo viel Gas und viel Strom drin ist. Also die Inflation kommt durch einen Angebotsschock.
Und daraus schließt Maurice Höfgen, dass in dieser besonderen Situation klug ausgegebenes Geld die Inflation langfristig sogar senken kann.
Wenn wir jetzt investieren in LNG-Terminals, um von Putins Gas wegzukommen, wenn wir investieren in den Ausbau von Wind und Solar, in energetische Gebäudesanierung, all das wären Ausgaben, die uns unabhängiger machen von dieser Inflationsquelle, nämlich teurer fossiler Energie.
Staatliche Investitionen, durch Schulden ermöglicht, können also sogar gegen die Inflation helfen. Und gegen ein anderes Problem, den Klimawandel, wäre auch gleich was getan. Und das ist auch dringend nötig, mal ein paar Zahlen. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass in Europa jedes Jahr 530 Milliarden Euro zu wenig investiert werden, um die gesetzten Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Und Deutschland allein investiert laut einer Greenpeace-Studie jährlich 93 Milliarden zu wenig. Ohne zusätzliche Schulden ist diese Investitionslücke wohl kaum zu schließen.
Gut, das verstehe ich. Aber vorher haben wir ja schon mal über Generationengerechtigkeit gesprochen. Das ist doch jetzt nicht gerecht, wenn wir uns jetzt solche Ausgaben gönnen, für die andere später über höhere Steuern ordentlich blechen müssen.
Ja, das stimmt an sich. Aber Gerechtigkeit ist ja nicht nur eine Frage der Staatsschulden.
Wenn Schulen marode sind, wenn die Deutsche Bahn nicht verlässlich ist, weil sie nicht ausgebaut ist, vererben wir schlechte Infrastruktur. Das verringert die Lebensqualität unserer Enkel. Da haben wir quasi eine reale Schuld, eine wirkliche Schuld, die wir den nächsten Generationen übertragen.
Oder auf die Klimakrise übertragen. Was bringt dir ein schuldenfreier Staatshaushalt, wenn der Waldbrand vor deiner Haustür tobt? Und außerdem, auch hier kommt's wieder darauf an, wie genau der Staat seine Ausgaben verwendet. Denn klug investiertes Geld verschwindet ja auch nicht einfach. Wenn der Staat beispielsweise in erneuerbare Energien investiert, kann er den Strom, der dadurch gewonnen wird, auch wieder verkaufen. Dann kann der Staat die gemachten Schulden selber abbezahlen, ohne die Steuern zu erhöhen. So zumindest die Theorie.
Okay, also Investitionen, nicht gleich Investitionen. Manchmal gut, manchmal schlecht. Ich muss sagen, jetzt raucht mir der Kopf. Sind Schulden jetzt ungerecht, weil andere sie wieder abbezahlen müssen, oder gerecht, weil sie ermöglichen, in Zukunft zu investieren? Treiben Investitionen jetzt die Inflation, weil sie mehr Geld in Umlauf bringen, oder senken sie sogar die Inflation, weil sie uns unabhängiger machen von teuren fossilen Energien? Ja, was nehmen wir also aus der ganzen Sache mit Julius?
Naja, zuerst mal, dass Ökonomie ziemlich kompliziert ist.
Auf jeden Fall, ja.
Schulden, Investitionen, Steuern, Energiepreise, Klimawandel, Generationengerechtigkeit, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und die Schuldenbremse wurde sicherlich nicht ohne Grund eingeführt, wie Rüdiger Bachmann uns erklärt hat. Trotzdem sind wir in einer Situation, in der so viel zu tun ist, dass GegnerInnen der Schuldenbremse mehr Mut zu Investitionen verlangen. Wichtig ist da einfach, dass der Staat nicht einfach blind Geld raushaut, sondern klug und vorausschauend investiert. Dann können Schulden, die wir heute machen, uns langfristig stärken im Kampf gegen den Klimawandel und auch unabhängiger machen von Energiepreisschwankungen zum Beispiel. Aber ich gebe auch zu, das ist sicherlich leichter gesagt als getan.
Jetzt will unser Finanzminister die Schuldenbremse ja erstmal wieder einhalten. Wir werden sehen, ob das gelingen kann. Jetzt bedanken wir uns aber erstmal bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch dir, Julius, für die Recherche. Danke an Dana Marie Luttert für die Erklärung der Schuldenbremse und an unser Podcast-Team für die Produktion. Mein Name ist Sophia Rauchhaus und das war M945 To Go.
M945 To Go.
M945 To Go ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.